Gut. Wir sind im Jesaja 57. Glaube ich. Kleinen Moment. Ja, Jesaja 57. Ich will heute zwei Kapitel machen. Weil die einfach, ich weiß nicht, irgendwie gehört das zusammen. Ich würde es jetzt nicht trennen wollen. Aber wir werden nicht jeden Vers detailliert betrachten. Also keine Angst, in 3 Stunden sind wir wieder raus, okay? So, länger wird es nicht dauern. Fangen wir an. Der Gerechte kommt um. Und kein Mensch nimmt es zu Herzen. Und treue Männer werden hinweggerafft, ohne dass jemand bemerkt, dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggenommen wird. Das ist die Zeit damals. Und da gab es Juden, die, und haben wir letzte Woche gesehen, auch Heiden, die Gott gesucht haben und die ihm vertraut haben und die wirklich gerecht leben wollten. Nicht gerecht, wie es ihr Umfeld sagt, was gerecht ist und gut und schlecht, sondern was der Schöpfer selber sagt. Ne? Hab letztens erst wieder so eine Diskussion gehabt, mit jemandem, der sagt, er ist Christ, aber er selber lebt und denkt und fühlt wie die Welt. Alles vermenschlicht, alles Logik und irgendwelche moralischen Grundsätze, die sich jedes Jahr ändern, ne, in der Welt. Aber er ist Christ, also folgt Christus nach. Und ich komme da halt ins Grübeln, weil ich dann denke, okay, wenn man wirklich an den Schöpfer glaubt und dann nicht nur glaubt, sondern ihn auch annimmt als seinen Herrn und als sein Lehrer, dann sollte man ja meinen, dass man dann noch annimmt, wie er denkt. Ne? Und was er für richtig oder falsch hält. Ja, da ist es egal, was meine Mutter für moralisch gut hält und was nicht. Ja, da ist es egal, was Frau Merkel denkt, oder mein Lehrer oder mein Boss oder meine Frau oder sonst wer. Im Endeffekt geht es ja darum, wem glaube ich denn und wem will ich denn nachlaufen und wem möchte ich denn zeigen in der Welt. Ja. Jesus hat gesagt, wir sind der Banner von Gott, wir sind stellvertretend für Jesus hier, wir sind kleine Jesusse. Ja. Wir sind das Licht der Welt. Er war das Licht der Welt, dann ist er gegangen, jetzt sind wir das Licht. Und wir müssen uns halt wirklich fragen, okay, wem vertrete ich? Und viele Christen machen einen Mischmasch aus dem, was der Schöpfer sagt, ne, aber alles passt ihnen nicht, von daher wird es nicht erwähnt, ne, und mischen dann ihre Gedanken rein. Gott mag das nicht. Ne. Das können wir jedem sagen, wo wir das sehen. Nee, das gefällt Gott nicht. Weil Gott hat nur eine Meinung. Und entweder fügst du dich der Meinung oder du lässt es. Da hast du deine Meinung, aber nicht Gottes Meinung. Ja. Und hier waren auch Leute, und die waren gerecht. Und die haben nicht betrogen. Die haben Leute nicht hintergangen. Die wollten einfach ihrem Schöpfer gefallen. Weil er gut ist, wollten sie auch gut sein. Ne? Aber Gott guckt sich die Menschen an und guckt, was für ein Ende sie haben. Ne? Da ist Kind-Bingo oder Lotto los, das auf sie wartet. Und dann sind sie Millionäre, ne? Weil sie immer so gut waren. Sondern gerade die guten Menschen, die wirklich Gott suchen und nachfolgen, die wirklich lieben, gerade die müssen am meisten manchmal erleiden. Ne? Vom Schlimmen, vom Bösen. Und wenn dir mal irgendwas passiert, wo du denkst, so, das verstehe ich nicht, warum her? Ich habe da gar nichts falsch gemacht, oder? Warum muss ich da jetzt durch? Warum muss ich das jetzt erfahren? Warum musste ich das erfahren? Warum musste ich das erleben? Ich verstehe ich nicht, ja. Ne? Vielleicht bin ich nicht der beste Mensch, oder beste Christ, aber warum? Warum? Dann kannst du dich erinnern und dir als Antwort geben, ja, warum nicht? Aber guck, wie es endet, weil, und das dürfen wir halt nie vergessen, wenn wir das ganze Schlechte in der Welt jetzt sehen, und es wird immer schlimmer werden, so, ne? Und vorgestern hast du dir gefragt, ja, warum lässt Gott so viel Elend zu? Aber ich möchte nicht deine Standard-Christen-Predigt jetzt haben hier, ne? Mit, weil Gott bei Menschen freien Willen gegeben hat und so, das habe ich alles schon tausendmal gehört, ne? Ich habe halt gesagt, ja, aber so ist es halt. So, ne? Und wir werden es noch mehr sehen, so wie Anhänger Jesu gefoltert werden und geschlachtet, so, ne? Misshandelt und missbraucht, so wie, ja, wie gerade die, die wirklich hinterher jagen und ihr Leben geben im Namen Jesu, alles verlieren. Aussehen vom Weltlichen her wie Verfluchte, ne? Und nicht wie gesegnete Kinder Gottes. So, weißt du, aber auch wir sollen ja nach oben gucken auf die Ewigkeit, und da sagt Jesus uns, da erwartet uns der Schatz, die Belohnung. Da ist das Ziel, und egal, was wir hier ertragen müssen, wenn wir ihm nachfolgen, auch wenn es Leid ist oder Verzicht auf seine Träume und Wünsche, was das Herz so begehrt, ne? Selbst wenn du auf Familie verzichten musst, obwohl du es dir wünschst, so ein, weißt du, wer Gott vertraut und in seinem Willen bleibt, wird einen Riesensegen empfangen. Wir leben für die Ewigkeit, nicht für dieses zeitlich begrenzte. Mir fällt das schwer, weil ich ein Mensch bin. Euch fällt das nicht schwer, das weiß ich, aber mir schon. So, ne? An die Ewigkeit zu denken. Also mit einer ewigen Perspektive meinen Alltag hier in der Zeit zu bewältigen. So, das ist echt fast unmöglich. Ich muss mich immer wieder daran erinnern. Und im Endeffekt weiß ich, dass nicht ich mich daran erinnere, sondern Gott ist, der mich erinnert. So. Für was lebst du denn, Stefan? So. Guck dir mal deinen ganzen Tag an, den du heute hattest, was du getan hast und was du gedacht hast. So, ist es jetzt Ewigkeit gewesen oder nicht? So, ne? So simple Fragen, und trotzdem sitze ich oft beschämt da und sage, na, da war nicht für Ewigkeit. So, ne? Aber Gott sagt, hey, seid wachsam und sammelt. Schaut nach oben auf Jesus. So, ne? Hier im Leben hatten die nicht so viel Glück, Vers 2. Er geht zum Frieden ein. Sie ruhen auf ihren Lagern, ein jeder, der gerade Wege ging. Das ist die Belohnung. Sie sind zwar unterdrückt hier und misshandelt, so, oder mussten verzichten, so, aber ihre Belohnung ist Friede und Ruhe. Und wenn du liest über die Hölle, da gibt es dieses Chaos da, dieses Dunkel, diese Angst, diese Schmerzen, dieses Leid, ne? Das ist eine Ewigkeit ohne Frieden, eine Ewigkeit in Unfrieden, eine Ewigkeit in Unruhe. Da ist es nicht still, ne? So ein, weißt du, aber der Gerechte wird im Endeffekt in der Ruhe sitzen und im Frieden. Darauf freue ich mich. Da oben platzt mir das Trommelfell manchmal, ne? Gerade du stehst früh auf und dann kommt Quasseltasse Piet, Schreihals Timo, Besserwisser Nora, ne, die noch schlechter gelaunt ist als ich frühmorgens. Und als Eltern muss man immer, beeil dich, beweg dich, zieh dich an, du Schuh, es kommt jetzt los, trink deine Milch, trink deine Milch, trink deine Milch. So, ne, so, und dann ist eine Stunde vorbei, und du bist total, ne, so, das ist unsere Stadt im Morgen, herrlich, so, total toll, so, ne. Und dann geht das den ganzen Tag so durch, ne, diese Lärmpegel, so, und dass du abends, wenn mal Ruhe ist, dann da sitzt und denkst, oh Mann, mir tun ja die Ohren weh, so, ne? So, weil der ganze Tag einfach nur laut war. So, aber ich freue mich, weil wenn wir im Himmel sind, da ist dann endlich Ruhe. Da höre ich den Schmetterling von einem Kilometer Entfernung fliegen. Ne? So, ich freue mich darauf. So, ne? Einfach mal Ruhe zu haben, Frieden zu haben, nicht mehr unter Stress zu stehen, nicht mehr unter Druck zu sein, nicht mehr in diesem Chaos zu sein, sondern alles wird ruhig sein. Wir sind einfach da, und alles wird einfach nur da sein. Das wird wunderbar. Da freue ich mich drauf. Und das ist das, was dem Gerechten erwartet. Auch wenn er hier Unglück erleben muss, dort wird Glück sein, ewiges Glück. Also freu dich darauf. So, Vers 3. Ihr aber kommt hierher, ihr Kinder der zauberischen Same, des Ehebrechers und der Hure. Jetzt redet er über den anderen Teil Israel, der nicht nach ihnen fragt, nicht ihnen folgt, sondern lebt, wie die Welt lebt. Also denkt, wie die Welt denkt. Der ganze Alltag ist voll mit all dem, was auch der Gottlose macht. Ja. So. Ihr aber kommt hierher, ihr Kinder der Zauberin Same, des Ehebrechers und der Hure. Über wen wollt ihr euch lustig machen? Gegen wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht Kinder des Abfalls, eine falsche Same? Ihr erglüht für die Götzen unter jedem grünen Baum. Ihr opfert die Kinder in den Bachtälern unter Felsklüften. Bei den glatten Steinen des Bachtals ist dein Teil. Sie sind dein Los. Ihnen hast du auch Trankopfer ausgegossen und Speisopfer dargebracht. Sollte ich mich darüber beruhigen? Gott redet hier zu einem sehr ungehorsamen Kind. Und Israel zu der Zeit hat die ganzen Götter mit angebetet. Ne? Die stehen überall. Diese Altäre, so ein Aschere und was auch immer. So ein die Göttin der Liebe haben sie benutzt, damit sie Sex haben können vor der Ehe. Außerhalb der Ehe. Freien Sex, um ihren Trieben nachzugehen. Das war der Gottesdienst. Die Anbetung dort. Sich zu betrinken und dann sich maßlos einfach hinzugeben. Ne? Die Kinder, die dabei entstanden sind, die Konsequenz dieses Hingebens der Lust, so, ne, haben sie dann weggeschmissen in glühende Hände von diesem Moloch. Ne, so, wo die Babys lebendig verbrannt sind. So, und erinnert mich, ne, irgendwie. Ich meine, das ist in meinen Augen die Welt heute so. Ne? Natürlich werfen wir Kinder nicht in brennende, glühende Hände, aber es ist doch genauso, oder? Wir geben uns der Lust hin, wir bestehen drauf, Sex vor der Ehe zu haben, außerhalb der Ehe zu haben, so ein und die, die schwanger werden, die Konsequenz tragen müssen von ihrem sich dahingeben, so ein sind so viele heute, das ist der Wahnsinn, wenn du die Zahlen mal guckst, es wird immer mehr, ne? Es sind so viele, die ihre Kinder dann wegschmeißen, ne, töten. So, ist für mich nichts anderes. In Gottes Augen auch nicht. Ne? So, weil wir mit der Konsequenz unserer Sünde oder unserer Entscheidung nicht leben wollen. Ne? So, ist echt traurig. Aber so war Israel damals auch. Und so sind doch viele Christen heute. So, ne? Und Gott guckt da drauf und sagt seinen Kindern, ich möchte das nicht. Das ist nicht mein Wille. Das ist nicht so, wie ich mich offenbare in der Welt. So. Sondern alles hat seine Ordnung, alles hat seinen Platz. Du hast dein Lager, Vers 7, auf einen hohen und erhabenen Berg bereitet. Auch dort bist du hinaufgestiegen und hast Schlachtopfer dargebracht. Und hinter Tür und Pfosten hast du dein Andenken gesetzt, denn du hast dich von mir abgewandt. Hast dein Bett aufgedeckt, hast es bestiegen und breit gemacht und mit ihnen den hohen Lohn ausgehandelt. Du liebtest es, mit ihnen zu liegen, bist ihrem Wink gefolgt. Du bist mit Öl zum König gezogen, hast reichlich wohlriechende Salben gespendet. Du hast deine Boten in die weiteste Ferne geschickt und dich erniedrigt bis zum Totenreich. Du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Hast aber nicht gesagt, es ist vergeblich. Das kenne ich. Wenn ich das lese, da sehe ich mich drinnen so, ne? Du nimmst so ein, heute ist es Unterhaltung vielleicht, ne? Egal ob jetzt YouTube oder Filme oder Serien oder das World Wide Web oder irgendwas anderes, ne? So ein, ob Dr. Google oder sonst wer, so ein, ne? Wir sind so in den Medien vertieft so ein, und der ganze Alltag geht irgendwie flöten, so die ganze Freizeit, die man hat, ne? So ein, das ist einfach nur Unterhaltung, ne? Und du machst und du tust bis zum dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich muss jetzt ins Bett, damit ich morgen wieder rauskomme, um zu arbeiten oder zu tun, was ich tun muss, ne? So, aber zwischendurch die ganze Zeit nur Ablenkung, ne? So, und eigentlich verliert man die Ewigkeit aus den Augen. Ne? Das ist wie Alkohol, wie ein Rausch, wie in meinen Augen wie Drogen nehmen. Ne? Du lenkst dich einfach ab von der Realität, so, ne? Auch wenn du dich in der Realität befindest, so. Aber du bist nicht in der ewigen Realität, in der göttlichen, ne? Das heißt nicht, wir dürfen keine Medien oder sonst was haben, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Vielleicht geht euch das nicht so, ich kenne das bei mir, ne? Dieses mich ablenken und mich unterhalten. So, und dann habe ich im Endeffekt gar nicht, war gar nicht an dem Tag so. Und ich kenne das, dass ich so viel mache, dass ich sogar müde werde von all den Dingen und denke, oh, eigentlich brauche ich das gar nicht, ne? So, du guckst ein paar Filme oder so und du bist danach eigentlich nur müde, ne? Es hat dich nicht stark gemacht, nicht fröhlich, nicht freudig, sondern es macht einfach nur down. Du sitzt den ganzen Tag, guckst zum Computer, machst irgendwas und suchst, das macht dich müde, aber das ist genau das Gleiche, wo Gott zu mir auch sagt, hey, du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Du läufst den ganzen Tag deine Wege. Hallo, ich habe einen Weg für dich bereitet. Warum sehe ich dich auf dem Weg nicht? Warum fragst du und suchst du nicht danach, so ein, was ich habe für einen Willen halt für dich? Nein, du läufst die Wege und du bist müde, aber du sagst noch nicht mal, es ist vergeblich. Ja. Und auch das kenne ich. Ich merke, es ist total sinnlos. Ich könnte jetzt einfach rausgehen in die Stadt und evangelisieren. Rausgehen und beten, wenn ich frei habe. Ne? Wenn ich meine, ich bin müde und ich habe jetzt einfach keine Lust auf Menschen oder so, so ist es vielleicht gut, einfach rauszugehen und zu beten. Aber ich bin zu faul und sage, denk lieber, ach nee, ich guck mal eine Stunde bei YouTube. Ne? So. Und dann komme ich müde da weg wieder. Ne? Und da war nichts von Erholung. So. Du hast noch Lebensunterhalt gefunden. Darum wurdest du nicht matt. Vor wem hast du dich so gescheut und gefürchtet, dass du mich verleugnet und an mich nicht mehr gedacht hast und es dir nicht zum Herzen nahmst? Du hast mich verleugnet, indem du nicht an mich denkst, indem du dir meinen Willen, meine Person nicht zu Herzen nimmst. Habe ich nicht geschwiegen und das seit langer Zeit? Aber du willst mich doch nicht fürchten. Ich kenne das Zeichen, wo Gott ruhig ist und nichts sagt. Ich hasse das. So. Aber am Ende war es nur, dass ich den richtigen Weg gehe. Umkehr zu ihm und wirklich ihn will. Und Gott ist mit Absicht manchmal einfach leise. Das heißt nicht, dass man abgefallen ist oder Heilige Geist weggenommen ist, sondern es bedeutet einfach, irgendwas stimmt gerade nicht. Und das Herz von uns muss sich drehen zu Gott und suchen, was stimmt nicht, Gott. Nun, Gott ist leise, weil er hofft, dass das Kind zurückkommt, sein Kind hier. Aber du willst mich doch nicht fürchten. Du hast mehr Angst vor allem als vor mir. Ich selbst will jetzt deine Gerechtigkeit bekannt machen. Und deine Machwerke werden dir nichts nützen. Davor habe ich immer Angst. Wir können halt nichts im Verborgenen tun und irgendwann wird Gott es rausholen. Ne? Und wenn alles sichtbar wird, so, was in meinem Herzen so vor sich geht, das wäre mir peinlich, manche Sachen. Das will ich nicht, dass das jemand weiß. Ne? Aus welchen Motivationen ich irgendwas tue oder was ich nicht tue. So faul ich auch sein kann. Ne? So, das wäre peinlich. Manche Sachen sind verborgen, die sollen da bleiben, bitte. Ne? Aber manchmal muss Gott auch Sachen einfach offenbaren. Ne? Vielleicht macht das auch nur offenbart eine Person, so, die Erkenntnis bekommt, die Gabe, die Geistesgabe der Weisheit oder Erkenntnis. Und die spricht dann dich an. Und manchmal macht das so, dass alles sehen und alles wissen. Das ist und manchmal ist das der letzte Weg, um uns auf den richtigen Weg zu bringen. Weil wir dürfen nicht vergessen, es fängt immer klein an. Du fällst nicht einfach in Sünde, sondern es fängt klein an und du isst mehr und du isst mehr und du wirst satt, nie satt und du isst mehr und irgendwann bist du so voll und so weit den Weg gegangen, findest den Weg gar nicht mehr zurück. Kriegst gar nicht mehr mit, dass du auf dem falschen Weg bist. Wir können da Gott dankbar sein, weil er schreitet ein. Er ist der, der uns hält und uns rettet und uns immer wieder zum richtigen Weg leitet. Aber sture Schafe müssen mehr erdulden und länger warten, so würde bei ihrem Hirten zu sein. Ne? Und deine Machwerke werden dir nichts nützen. Wenn du dann schreist, so möge dich all deine gesammelten Götzen erretten. Aber ein einziger Windstoß wird sie alle davontragen. Ein Hauch wird sie wegnehmen. Wer aber bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Das ist das, was Gott halt immer wieder sagt in Jesaja und eigentlich durch die ganze Bibel. Such Zuflucht bei mir, berg dich bei mir, bleib bei mir. So, ich bin alles, was du brauchst, und ich habe auch alles zur Verfügung, was du brauchst. So, du musst mir nur glauben. Also komm doch. Ich bin da und warte. Und er wird sagen, macht Bahn, macht Bahn, ebnet den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe, der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Ganz schön groß. Gott wohnt in der Höhe. Das, was für uns viel zu groß ist und unerreichbar. Die Leute gucken durch ihre Riesenteleskope und sehen doch nur einen Hauch. Jetzt gerade haben sie neun Planeten entdeckt in unserem Sonnensystem. So, wie lange haben die schon Teleskope und gucken da und fliegen da rum so? Und weißt du, wir Menschen, wir denken, wir sind so groß und wir wissen so viel und wir können so tief sehen. Dabei kennen wir noch nicht mal den nächsten Planeten. Und überleg mal, wie weit das Universum ist, wie viele Lichter man da sieht, draußen, wenn man rausguckt, so, und danach kommt das Gottesreich. Und er sagt, da sitzt mein Po auf dem Thron und auf der Erde sind meine Füße. So, und Gott ist so gewaltig, wir können es uns einfach nicht vorstellen. Und da wohnt er. So, und er wohnt aber nicht nur dort, so weit weg, so unerreichbar, so unnahbar, sondern er wohnt sogar im Heiligtum. Das, was er sich vorher gesagt hatten, das ist mein Wohnort auf der Erde, wo ihr mich findet. Ein Gott, der so groß ist und so gewaltig und doch so nah sein möchte. Aber es geht noch weiter. Der zerschlagene und gedemütigten Geist ist, der heilig ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geist ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe. Herz zerschlagenen erquicke. Es ist nicht nur ein Gott, der so groß und unnahbar ist, der trotzdem uns nah sein will, sondern er kommt noch näher und er sagt, ich wohne bei all meinen Liebsten, bei all meinen Kindern, die Zuflucht bei mir suchen. Jesus hat es noch näher gebracht, er wohnt jetzt in uns. Näher kann man nicht sein. Ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein, denn ihr Geist würde von mir verschmachten und die Seele, die ich gemacht habe. Über Israels sündhaftige Habgier wurde ich zornig. Und ich schlug es. Ja, ich verbarg mich. Und ich zürnte. Da wandte es sich noch weiter ab auf seinen selbsterwählten Wegen. Seine Wege habe ich gesehen, ja. Dennoch will ich es heilen. Ich will es leiten und ihm und seinen Trauernden mit Tröstung vergelten. Was für ein Gott, oder? Hat er das Bild gebracht und Jesus sieht uns ja als seine Braut, dass seine Gläubigen, seine Kinder, seine Braut ihn verlässt, sich von ihm wegwendet, das die Bettdecke hoch macht, sich breit macht und dann rumlüstert. Ne? An jedem Baum sich da scharrt und rummacht so, ne, und ihm nur fremd geht, aber ihn total ignoriert. Tolle Ehe. So. Weil dort sich so benehmen, raus, so, wirklich. Das kann kein Mensch ertragen, aber da ist Gott und er sagt dann, ja, ich habe das alles gesehen, ich habe das alles aufgedeckt für dir. So. Wir haben so viel zum Danken. Weißt du, wenn du das liest, dann kannst du dir auch gewiss sein, so, selbst wenn du mal durch ein Tief gehst, wo du fleischlich bist, so, oder falsche Entscheidungen triffst, oder hartherzig geworden bist, oder zu weit entfernt bist in der Wüste oder so, das gilt auch für dich. Das ist der gleiche Gott. Ja. Er wartet. Das ist sein Herz. Aber wir müssen umkehren. Das muss von uns geschehen. Und auch Jesus hat es gelehrt. Tu Buße und jetzt tu es nicht mehr. Also entscheide dich, mach's jetzt richtig. Oh, unsere harten Herzen sind das, die uns im Wege stehen. Das ist 18. Seine Wege habe ich gesehen, Hammer, Trauer und Tröstung, Vers 19, indem ich Frucht der Lippen schaffe, Friede. Friede den Fernen und Friede den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will es heilen. Aber die Gottlosen, die sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, das Wasser, Schlamm und Kot aufwühlen. Kein Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Ich hatte letztens eine Unterhaltung mit jemandem, und der hat so viel, führt ein gottloses Leben, und er hat das, was er sagt, so, ne, diese Halbwahrheiten und dann die Philosophie und Psychologie da mit drin, das, für mich ist es genau das, so ein, ist zum Teil Wasser, ne, aber der wühlt so viel aus, was in der Welt und in ihm ist, so, ne, so viel Schlamm, so viel Dreck. Aber auch so viel Kot, ne, so viel Abfall, so viel, was stinkt, was einfach eklig ist, ne, so was, was man nicht in die Hand nimmt, so, und was man noch danach riecht, ne, selbst wenn man sich die Hände gewaschen hat, so, ne, es ist einfach da, wo Gott nicht drinne ist, da ist es nicht sauber, selbst wenn der Mensch noch so süß und nett ist. Wir wissen, wenn die Menschen älter werden, dann werden sie weniger süß und nett. Bis sie dann ein gewisses Alter erreicht haben, dann sind sie wohl niedlich. Manche, ne? So. Kein Friede, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Das muss mir klar sein. Ist es meine Message oder mein Bewusstsein zumindest? Ich muss ja nicht jeden, der nicht an Gott glaubt, an den Kopf knallen, du kriegst keinen Frieden. So, ne? So. Aber ist mir das bewusst? Ne? Gerade bei den Leuten, die nett sind, die ich mag, so, ne? Wo ich weiß, ja, die wollen mit Jesus einen Stammhut haben und so, die machen ihr eigenes Ding. Voll coole Leute, ne? Sind mehr christlich als Christen. Manche Christen, die ich kenne, ne? So ein, weißt du, aber trotzdem muss ich mir, darf ich nicht vergessen, so, dass ich mir wünsche für die, dass die wahren Frieden kriegen, und zwar ewigen. Ne? Ich darf die Menschen nicht einfach so gehen lassen, wegschmeißen. Weil ich so selbstverliebt bin und denke, ja, kann sich jemand anderes kümmern. So. Ne? Alle Menschen, die in unserem Umfeld sind, ob es uns passt oder nicht, sind für uns da reingestellt. Ja. Nichts passiert durch Zufall, kein einziger Kontakt ist zufällig. Und ja, man kann sich das einreden, klar, aber ich glaube das fest. Jede Begegnung, die ich habe am Tag, ist von Gott gewollt. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? So. Ja. Kein Frieden. Ich will das nicht, ich will, dass alle Frieden kriegen. Kann es nicht ertragen, mir vorzustellen, dass da nur eine Person ist, außer Satan, bei denen bedauere ich das irgendwie nicht. Aber vom Menschen her, ich irgendwie, ich kann mir das nicht. Ich habe letztens das, ich würde da, dachte an die Hölle und dachte, keine Ahnung, das ist so schrecklich in mir, wenn ich nur einen Menschen da weiß, der da das durchmachen muss ewig. Eine Ewigkeit ohne Gott. So ein, und guck mal, wie viele da sind und wie viele da hinkommen. So ein, ja. Aber ich weiß auch, an mir liegt's nicht. Aber an mir liegt zu sein. Und dafür muss ich mich entscheiden. Und bevor ich Licht sein kann, muss ich mich erstmal entscheiden, wie nah ich Gott sein möchte. Ja. Um Licht zu werden. Und lass uns noch schnell, das geht schneller, Kapitel 58. Also wir haben jetzt zwei Gottesdienste, die wir uns angucken. Das war jetzt der erste Gottesdienst. Dieser Ich-Gottesdienst. Ne? Dieses Ich bete an und ich opfere und so weiter, um für mich was zu haben. Ne? Zum Beispiel um Fruchtbarkeit zu haben, um Nachwuchs zu haben, um Geld zu haben, um Sex zu haben, um mich besaufen zu können, um Spaß zu haben, Party, ne? Mich unterhalten lasse. So ein, ne, alles Gottesdienste, wo Gott sagt, das ist Gottesdienst, ein Götzendienst, so ein, ne, aber diese Götter werden angebetet für ein Selbst. Ja. Und jetzt kommt Gott und sagt, was für ihn ein angenehmer Gottesdienst ist. Und wenn ich das sage, Gottesdienst, dann nicht nur die Zeit der Anbetung, sondern wie Paulus sagt, jede Minute, jede Sekunde an meinem Tag ist ein Gottesdienst. Ja. Alles zur Ehre Gottes. Jesaja 58, Vers 1. Rufe aus voller Kehle. Schone nicht. Erhebe deine Stimme wie ein Schafferhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Ja, sie verlangen von mir gerechte Urteile. Begehren die Nähe Gottes. Also Israel hat sich schon ausgestreckt. Wir haben noch sehen, die haben auch ihre Opfer gemacht und alles. Und die rufen nach Gott und sagen, richte du hier. Ja. Vers 3. Warum fasten wir? Und du siehst es nicht. Warum kasteien wir unsere Seelen? Und du? Ja, du beachtest es noch nicht mal. Ja, seht doch mal an, euer Fastentag. An eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken. Ihr fastet, um zu streiten. Ihr fastet, um dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Die fasten sogar. Ja. Und wer jeder, der schon mal gefastet hat, weiß, das macht keinen Spaß. So. Also mir macht es keinen Spaß. Ich faste auch nicht gerne. Ja. Aber ich faste oft so, wie wir jetzt sehen, was für Gott ein Fasten ist. So. Vers 5. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Die essen nichts. Und die kasteien sich sogar. Ne? Das kann man von manchen Mönchen oder katholischen Richtungen so. Ne? Die sogar, hier sind so eine Krone, aber nur Stein oder für die Hand. So, was im Fleisch drin ist, was richtig weh tut. So, und dann wird gebetet. Oder diese Peitschen, mit denen sich auspeitschen beim Gebet und so. Krank. Ne? Aber ich meine, wenn du in der christlichen Szene guckst, auch in der freikirchlichen, da kasteien sich auch ganz viele. Ich höre das so oft. Zu Christen, die total kaputt gemacht werden, in der Gemeinde oder gerade kaputt gemacht werden. Ja. Die kommen und sagen, ich bin nichts wert, so. Ich bin kein guter Christ, ich bin, kann nicht, ich bin einfach zu weltlich, ne. So, die sich ungeliebt fühlen von Gott, die das Gefühl haben, Gott guckt zornig auf sie rauf, weil sie es nicht richtig machen, ne? Nicht perfekt machen, weil sie es viel besser machen könnten, ne. So, die sind so beladen und so schwer und die Seele ist so betrübt, obwohl Jesus uns zur Freiheit berufen hat. Und dieses Selbstkasteien oder dieses Verzichten. Ich trinke keinen Kaffee mehr. Das macht man nicht. Oder keine Schokolade mehr. Und ich meine jetzt nicht nur dieses einmal im Jahr, wo manche Christen dann fasten, halt am Fastenwoche-Dings da. Wie heißt es? Bußenbet? Nee, Fastentag. Fastenzeit, danke. So, warum man das auch immer macht. Aber die machen das hier, weil sie Gott suchen. Ne? Ich verzichte jetzt darauf. Ne? Und es gibt so viele Christen, die sagen, die auch fasten, um heilig zu sein, um Gott gefallen zu wollen. Ne? So ein, ich tue das nicht mehr, oder ich passe das nicht an, oder ich gehe dort nicht hin. Das nicht in mein Leben. So, weil ein ordentlicher Christ macht das nicht. Ich trinke keinen Alkohol. So ein, ne? Oder ich rauche nicht. Du rauchst auch nicht. So ein, ne? Oder sonst irgendwas. Aber für Gott ist es kein angenehmes Fasten. Weil wir können Gott nicht gefallen. Das muss so klar sein. Ich kann Gott nicht gefallen. Ich kann Gott auch jetzt nicht gefallen. Selbst der wiedergeborene Stefan Spieler. Ich kann nicht Gott nicht gefallen. Weil ich viele Dinge tue aus Ego. Für mich. Ich kann Gott nicht gefallen. Die einzige Art, wie ich Gott gefalle, und das ist der Grund, warum ich Gott gefalle, ist Jesus. So. Wir werden dann verwandelt werden da oben. Und dann ist was ganz anderes. Eine neue Situation, aber jetzt gerade, ich kann nichts hinzufügen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass er mir gefällt. Und ich bei ihm bin. Und ich ihn annehme, wie er ist. Und dann ihm nachfolge. Und einfach glaube und vertraue. So. Und dann verändert werde. So, und jeder kennt das. Wer mit Jesus unterwegs ist, der kriegt Jobs. Ne? Die Jünger sind mit Jesus unterwegs und Jesus sagt, hier, geht mal dahin und bereitet das Passafern an. Oder geht mal dahin und holt mir mal diesen Esel. Und so ist es mit uns. Wir laufen mit Jesus und dann kommt die Berufung. Und dann kommt der Dienst. Und dann kommt die Aufgaben und auch die Gaben, die wir brauchen, um unseren Dienst zu tun. Ne? So, aber wir selber müssen uns nur darum kümmern, auf Jesus zu gucken und ihm zu folgen. Ne? Und das ist ein Wohlgeruch für Gott. So ein, ihm zu gefallen, schaffen wir nicht aus eigener Kraft. So ein, und jetzt wird's interessant. Meint ihr nochmal Vers 5, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt, armes Ich, wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und in Asche bettet? Ja, willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Dass ihr ungerechte Fesseln losmacht? Dass ihr die Knoten des Joches löst? Dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, ein angenehmes Fasten, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Das ist für Gott ein Fasten. Ganz andere Perspektive, hat gar nichts mit Essen zu tun.
Ja.
So ein, also was ist Fasten für Gott? Wirklich nur zu hungern, aber trotzdem meinen normalen Alltag zu machen, ne? Computer tipp, so ein Fernsehtappetapp, nur ich esse halt nichts, was bringt das? So ein, es bringt gar nichts. So ein, es bringt nur mir was. Es wird dann so ein eigener Gottesdienst, wo ich mir gefalle. Aber Gott sitzt da oben und denkt so, Knallfrisch. So ein Knallfisch, ja, nicht Knallfrosch. So ein, ne? So ein, der denkt sich, warum machst du denn das? Kind, das ist echt sinnlos. Warum quälst du dich denn jetzt so? Genieß doch deine Schokolade. So ein, du machst doch eh, was du willst gerade. Denkst doch eh an das, was du gerade, an was du denken musst. Du gehst doch eh gerade deine Wege. So, und dann habt ihr deine Schokolade dabei und sei happy. So, ne? Aber sag doch nicht, das tust du im Namen Gottes. So, Gott sagt, lehrt uns hier, was Fasten ist. Und Fasten hat nichts mit Essen zu tun. So, sondern der Schöpfer selber erklärt uns, was Fasten ist. Es ist Verzicht auf sich selbst. Das ist die Lehre Jesu. So, Liebe. Sieh weg von dir und offenbar dich den anderen, so. Investier dich in die anderen Menschen in deinem Umfeld. Das ist für Gott Fasten. Das ist auch für Gott Opfern. Es gibt eine andere Stelle, die kommt noch in Jesaja, so, wo er sagt, was ein wahres Opfer für ihn ist. Das ist gar nicht mal dieses Tierschlachten oder so und den Lobpreis singen und alles, was dazugehört, sondern ein wahres Opfer ist genau das hier. Sich selbst zu opfern für seinen Nächsten. Wegzugucken von sich und zu leben für jemand anderes. Das ist das, was Jesus auch uns lehrt und immer wieder gelehrt hat. Mit solchen kleinen Versen wie stirb dich selbst. So. Wer sein Leben verliert, der wird Leben gewinnen. Aber wer sein Leben hier behält und festhält, ich, meins, meine Wünsche, meine Träume, meine Vorstellung von einem glücklichen Leben hier auf Erden, so der wird am Ende sein Leben verlieren. Weil der wird hier nicht gelebt haben. Ne? Das ist Jesus seine Lehre. Der Schöpfer selber ist hier und er sagt, wenn ihr wirklich fasten wollt, um mir zu gefallen, dann opfert euch den anderen. Investiert euch. Und wenn ihr Not seht, dann helft dort. So ein, verliert euer Leben. Ich habe ein Leben für euch, das viel mehr ist. Und ihr werdet wahres Leben erfahren. So ein, ist cool, oder? Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen. Jetzt für ein, dieses, ich mag das so bei Gott, ne? Ich meine, er sagt, was für ihn richtig ist. Und dann gibt er noch zum Nachtrag halt, was dieser Schatz ist, den man im Endeffekt dann besitzt. Ne? Auch hier auf Erden schon. So ein Nachfolger Jesu, nochmal als Zusammenfassung, der auf Gott guckt, der seinen Willen sucht, der in ihm verliebt ist, so ein, der sich selbst verleugnet und sagt so, ich vertraue dir, dass du ein viel besseres Leben hast, so ein, dass du viel Größeres hast für mich, dass du wirklich weißt, was gut ist und ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für dich und für meinen Nächsten und vertraue darauf, dass ich genug bekomme auch. Das ist ja das Schöne. Gott sagt hier, die, die sich selbst verleugnen, die empfangen. Hat doch Jesus gesagt. Geben ist selig oder nehmen. Die, die geben, empfangen hundertfach zurück. Empfangen viel mehr zurück, als sie gegeben haben. Und das ist das Schöne. Ich brauche mich da ganz drauf konzentrieren, was ich krieg. Ich weiß, wenn ich einen anständigen Gottesdienst führe, wenn mein Leben ein anständiger Gottesdienst ist, ist für mich ausgesorgt. Ich brauche mich gar nicht mehr um mich kümmern, so. Für mich ist gesorgt. In alle Ewigkeit. Auch hier schon. So. Ich muss nur vertrauen. Also Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Und das ist doch, was ich will. Ich habe noch so viele Verletzungen in mir von meinem Leben vor Jesu. Und ich will, dass die geheilt werden. So viel Wasser schon geheilt hat, aber so viele Macken, die noch da sind, die noch schmerzen. Ne? So. Aber das ist eben das Schöne. Gucke ich auf Jesus, ist das Licht auf einmal da. So, ne? Und auf einmal erfahre ich Heilung. Wird verändert. Wird wieder heil gemacht. Heilig, gesund. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Krass, oder? Eigentlich ist es genau umgedreht. Gott ruft und wir sagen, hier bin ich. Ne? So. Aber hier sagt er, ja, wer bei mir Zuflucht sucht und ich wirklich alles bin, so, der wird mich hören. Der wird, wenn er in Not ist, sofort meinen Ruf hören, hier bin ich, ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, ja, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das will ich. Und das ist auch schön hier, weil, ne, so ein bisschen asozial, so ein, ne, weil Gott sagt halt hier, wenn da ein Hungriger ist, ne, dann gib ihm nicht dein Brot, sondern dann gib ihm deine Seele. Wie steht's hier? Warte. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, genau, und die verschmachtete Seele sättigst. Und das ist doch das, wozu Jesus uns berufen hat. Er hat gesagt, geht raus und tröstet, weil ich bin doch der Tröster. Geht raus und errettet, weil ich bin doch der Erretter. So, und geht raus und lehrt, weil ich bin's doch, der euch lehrt. Geht raus und leitet die Menschen ins Licht, so, weil ich euch doch leite. So. Nur wir sind stellvertretend hier und das ist so schön. Wir dürfen, das können wir nicht aus uns und das, wir dürfen es auch trotzdem machen, weil wir Werkzeuge sind. So, und wir dürfen Seelen sättigen. Das, was der Mensch nicht schafft, der kommt ins Gehirn rein, okay, in die Gedanken. Gut, in die geistige Welt, alles klar. Er kommt vielleicht sogar in die geistliche Welt rein, gut, so, aber die Seele ist nicht zu erreichen. So, alles Geistige erreicht das Herz vielleicht. Und das Herz verändert sich. Ne? Menschen können sich ändern. So, aber die Seele kann nur Gott berühren. Das, was uns wirklich ausmacht, das, was wir wirklich sind. Und ich finde es schön, weil wir dürfen zusehen, wie Seelen heilen. So, und ich habe das oft miterlebt. So, und das ist ein Geschenk, zuzugucken, so wie eine Seele repariert wird. Ja, gesund wird, schön wird, Frieden hat und Freude und Sinn. Das ist, wonach wir Ausschau halten müssen. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Das ist doch alles, was wir wollen, oder? Deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals siegen. Auch das hat Jesus versprochen. Ihr werdet diese Wasserquelle sein, die nicht versiegt, wo andere kommen und sich dran laben und ihr auch genug habt. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straße wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Wir wissen von Paulus, dass dass jeder Tag für uns Sabbat ist. Jesus ist unsere große Sabbatruhe. Seit wir Jesus angenommen haben, stecken wir in diese Gemeinschaft mit Gott. Und so wie wenn der Sabbat dein Fuß nicht zurückhält, dass du an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Es ist sein heiliger Tag. So wie wir nicht mehr uns gehören, sondern wir den Willen Gottes tun müssen jetzt. Wir haben die Freiheit, das nicht zu tun, ist klar. Aber was dabei rauskommt, das wissen wir alle. Ruhe über Gott. Aber hier sagt Gott, was passiert, wenn wir ihm den Tag weihen. Und das ist doch, was ich will. Das ist genau das, wo ich hin möchte. Ich möchte meine Lust haben am Herrn. Und er sagte, ja, wenn du dich opferst, um mit mir zusammen zu sein, wirst du dich verlieben und wirst noch mehr Lust bekommen für mich. Du musst nur aufhören, an dich zu denken. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen. Speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Ja. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss Vater und Mutter verlassen. Der muss sein Kreuz auf sich nehmen, der muss sich selbst verleugnen, sich selbst sterben und zwar täglich. Der muss es ernst meinen und Buße tun. Der muss mich nicht nur lieben mit dem Herzen, Verstand, mit der Seele und der Kraft, sondern er muss mich mit ganzem Herzen lieben und mit ganzem Herzen und mit ganzen Herzen und noch mehr mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft, ne, mit allem. So ein ja, das beansprucht Gott. Ja, und Gott selber predigt kein Wohlfühlevangelium, sondern Jesus selber ruft zur Nachfolge auf und er sucht Jünger, die genug haben, wenn sie ihn haben. Auch wenn ich all den Segen sehe und das Versprechen, was die Nachfolge mit sich bringt, obwohl es sich so anhört wie nur Verlust irgendwie, ne? Aber wir wissen alle, was es heißt, nachzufolgen. Es ist Gewinn. Ich bereue keinen Tag in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Jesus, ich diene nur dir. Ich habe so viel Opfer gegeben, das sage ich nicht, um bemitleidet zu werden, aber ich habe auf so viel verzichtet. Und ich kann sagen, ich bereue nichts. Ich habe nur bekommen und empfangen. Und wenn ich dann Geschichten sehe von Menschen, die auch misshandelt werden, so wie Paulus oder wie Flüchtlinge hier, ne, sind doch so viele Christen hier hergekommen, so die so viel erleiden müssen. Und so viel Leid gesehen haben, so viele in der Welt gerade, die gefoltert werden und misshandelt. Aber auch wenn du die betrachtest, die den Herrn vertrauen, Gott segnet. Und selbst wenn sie hier kein Glück erleben in der Welt, das sind die lächelndsten Gesichter, das sind die Gesichter da oben, die werden auch lächeln. Zufrieden sein. Freude haben, ewig. Und die Zeit hier wird nur ein Hauch sein in der Ewigkeit. Ja, ich möchte nachfolgen mit ganzem Herzen und auch mit Ernst und Eifer. Und bin ich vergessen, worum es wirklich geht, wo ich wirklich sein will. Aber ich sehe auch mich und ich sehe mich in deinem Spiegel, ja, wie Israel, das trotzdem da auf dem Berg rumhurt oder das und jenes tut, nur an sich denkt und ich dich hier lobe und preise im Gottesdienst, aber in meinem Leben, in meinem Alltag, außerhalb der Gemeinde, möchte ich genauso intensiv dich anbeten und auf dich sehen und dich suchen. Und das fällt mir da so schwer manchmal und ich vergesse es einfach. Und ich tue im Endeffekt so oft meinen eigenen Gottesdienst für mich, um mir zu gefallen, um mir Gutes zu tun, aber im Endeffekt macht es mich nur müde, das Leben ohne dich. Ja, es ist einfach eine Lüge, es ist einfach dunkel und es ist nicht echt. Aber ich rede mir das trotzdem immer und immer wieder ein, sodass mir das gut tut, aber dann sitze ich eine Stunde da mit dir und dann geht es mir wirklich gut. Ich bin wieder voller Kraft und Energie und fühle mich nicht mehr matt und habe Freude an dir und Lust an dir. Und ja, ich möchte das lernen, da zu reifen und erwachsen zu werden. Und ich danke dir dafür, dass du das tust, dass du uns reifen lässt, wachsen lässt. Ja, dass es immer bergauf geht mit dir, solange wir dich nicht verlassen. Und ich freue mich schon auf diesen Frieden her. Und manche Geschwister, die schon so viele Jahrzehnte mit dir gehen, so Omis und Opis, aber die voll brennen, voller Heiligen Geist, es haut mich einfach um, wie viel Freude und Frieden die ausstrahlen und wie zu gelassen die sind und einfach zufrieden mit allem. Ja, darauf freue ich mich. Auch hier auf Erden einfach mehr und mehr zu sehen, wie groß du bist und wie schön. Ja, bitte benutze jetzt die Woche, dass wir Licht sein dürfen und Licht sind. Gib uns Freimut und die Worte, die wir brauchen, offene Türen und ja, ich brauche das Bewusstsein auch für viele Menschen, die ich begegne, einfach für sie zu beten oder sie anzusprechen oder sonst was. Oft gehe ich einfach nur durch die Menschen durch, weil ich ein Ziel habe. Ja. Und ich danke dir, dass wir uns nicht selbst kasteien müssen. Uns selbst quälen und uns selbst demütigen und was auch immer. So. Dass ich mit Ruhe wissen darf, dass du mich so nimmst, wie ich gerade bin. Nicht mehr verlangst, als ich gerade geben kann. Oh, mein Herz schreit nach mehr von dir und ich glaube, das reicht. Bitte segne die Zeit jetzt noch und segne die Woche, die jetzt kommt noch, ja, so die ganze Zeit. Amen.